Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch wieder recht herzlich hier begrüßen. Klasse, wir stehen ja in unserer Predigtreihe so bei dem Step 4. Die Edith hatte es vorhin schon angedeutet. Der erste Schritt war Gott kennen, der zweite Freiheit erleben, dritte Berufung entdecken und dann der vierte Schritt einen Unterschied machen. Ich habe sie noch mal hier vorne auch so ein bisschen aufgeführt. Gott kennen, da hat also auch der Volker damit begonnen mit dieser Reihe und hat uns darüber auch einiges erzählt und hat gesagt, du brauchst ganz einfach ein Date mit Jesus, du brauchst ein Erlebnis mit Jesus. Das war so sein Herzensanliegen gewesen und heute stehen wir an dem vierten Schritt. Die vier Schritte gehören zusammen. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen, wieso die auch zusammenhängen. Ja, deshalb also einen Unterschied machen. Gut, gehen wir mal ein Stückchen weiter zurück in unsere Vorzeit, frühere Zeit. Also, hat vielleicht jemand zu uns, oder vielleicht auch, wir nehmen vorhin den Eimer, der zweite Eimer, der da rumgegangen ist, Gummibärchen drin. Ja, also, wenn da früher, als ich da so war, da jemand irgendwie so ein Gummibärchen mir weggenommen hat. Wie habe ich denn da reagiert? Wie haben unsere Kinder reagiert? Vielleicht ihr auch, ne? Blär, blär, ohne Ende blär. Hey, als wir dann ein bisschen älter geworden sind, so halbwüchsig, so Teenie in die Richtung, und es hat uns einer ein Gummibärchen weggenommen, wie haben wir da gehandelt? Ey, komm her, ich schlag dir einen auf die Backe. Oder so ähnlich, ne? Also, die Ausführung hat dann häufig noch gefehlt, aber als Erwachsener, wie sieht denn das da aus? Da nimmt uns auch vielleicht ja jemand ein Gummibärchen weg. Muss ja jetzt nicht unbedingt das Gummibärchen sein, sondern irgendwas anderes. Ne? Da krampft sich irgendwie der Wagen zusammen und wir überlegen uns da auch irgendwelche Methoden. Stimmt das? Was ist das Ziel dabei? Ich muss der Beste sein. Ich will das haben. Ich und nochmal ich. Ich muss der Beste sein, der das höchste Ansehen hat, der Schlauste ist, der das größte Auto fährt, der das schönste Zuhause hat. Ich muss der sein, der, was weiß ich, die Markenklamotten anhat. Ich muss der sein, der dem Schönheitsideal, was gerade gilt, entspricht. Und es darf kein Gramm zu viel sein. Ich. Ist das nicht ein Teufelskreislauf? Ich drehe mich doch nur um mich selbst. Und schaue nur danach, was eigentlich die anderen von mir erwarten wollen. Was ich selbst für Ansprüche habe. Die Markenklamotten da in der 12. Klasse, die ich da anziehen muss. Stimmt's? Ne? Oder jedenfalls, ne, dass uns vorgegaukelt wird, dass wir das müssen. Wie finanziere ich das? Hey, plötzlich stehe ich in dem Stress, wo kriege ich das Geld her? Oder das Wissen, oder. Ich setze mich doch unter einen wahnsinnigen Stress, unter einen wahnsinnigen Zwang, ganz persönlich. Und komme da gar nicht mehr richtig raus. Ist mir ja persönlich auch mal so gegangen. Das war schon ein paar Jahre her, aber da ging mir immer wieder durch den Kopf, ist das eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Ist das die Erfüllung von meinem Leben, dass ich irgendwas hinterherhetze? Irgendwas unbedingt haben muss? So wie ich das wirklich? Oder ist es vielleicht sogar irgendwas ganz anderes, was ich suche? Aber was anderes hält mich ebenso in Trab. Was treibt mich an? Was sind die Motive? Was ist meine Motivation? Wenn du also heute hier bist und vielleicht keinen Sinn im Leben siehst, in deinem Leben, wird Zeit, dass du dich aufmachst zum Kreuz. Dann wird Zeit, dass du so ein Date mit Jesus ausmachst, was wir deinem ersten Step gehört haben. Dann wird es Zeit, dass du zu Jesus kommst und sagst, ja, es tut mir leid. Im Prinzip bin ich vor dir weggelaufen. Im Prinzip habe ich dich aus meinem Leben ausgeklammert. Wollte ich nichts von dir wissen. Habe dich einfach neben mir stehen gelassen. Ich habe nicht nach dir gefragt, sondern das tut mir leid. Geh so zu Jesus Christus, dem Mann vom Kreuz, der dort am Kreuz gestorben ist. Für dich und für mich. Geh zu ihm. Sag ihm ganz aufrichtig, dass es dir von Herzen leid tut, dass du ihn so behandelt hast. Weißt du, Jesus hat die ganze Zeit neben dir gestanden. Aber wenn du ihn nicht fragst, dass er dir hilft und helfen soll, dann hilft er dir auch nicht, dann kann er dir nicht helfen. Dann willst du dir ja im Prinzip nur selbst helfen. Oder ja, du vertraust bloß auf deine eigenen Ideen und auf deine eigenen Methoden und auf deine eigene Logik, klammerst Gott aus deinem Leben aus. Deshalb mach dich zum Kreuz. Sag das einfach Jesus und bitte ihn um Vergebung, dass er dir diese Schuld, die du da bewusst oder unbewusst auf dich geladen hast, er dir vergibt. Bitte ihn um Verzeihung. Wenn du an dem Punkt angekommen bist im Gebet, und wir hatten ja auch da in deiner Predigt auch so ein Gebet gesprochen gehabt, dann ist natürlich das gleich das Nächste, was du dann auf dem Herzen hast, fast automatisch, dann fragst du, ja Herr, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Jetzt habe ich zwar das Gebet gesprochen, aber wie soll es jetzt weitergehen? Und deshalb auch das, was vorhin Edith gesagt hat, lass dich davon Jesus leiten. Sag, Herr, leite du mich und lenke du mich. Trag du meine Entscheidungen, meine Worte bei den Sitzungen, die Worte mit den Mitarbeitern oder auch eben entsprechend zu Hause im Alltag. Die großen und die kleinen Dinge, trag du die. Gestalte du die. Wirke du dadurch. Das hört sich vielleicht erstmal banal an, vielleicht hast du das auch schon ein paar Mal gehört. Aber weißt du was? Genau das ist der Unterschied. Genau das ist dieser vierte Schritt. Mache einen Unterschied. Mache einen Unterschied. Ha. Machst du den Unterschied? Eigentlich machst du den Unterschied gar nicht. Eigentlich machst du den Unterschied gar nicht. Sondern wer macht den Unterschied? Den Unterschied macht Jesus Christus. Macht Gott. Warum? Ist ja auch eine spannende Frage. Na, warum macht das den Unterschied? Obwohl du selbst nach dem Gebet ja keinen Unterschied machst. Zunächst einmal. Was passiert bei diesem ersten Gebet, was du mit Jesus so ganz bewusst mit vollem Herzen gesprochen hast? Was passiert da? Du wirst in diesem Moment ein Kind Gottes. Du wirst ein Kind Gottes. Und das macht den Unterschied. Nichts anderes. Du wirst ein Kind Gottes. Das bewegt den Unterschied. Vielleicht merkst du gar nichts davon. Ne? Also vielleicht stehst du da auf und denkst, ja gut, das soll jetzt alles gewesen sein. Hallo? Aber was passiert in dem Moment, wenn du das Gebet sprichst? Gucken wir uns mal das an. Ich habe da mal eine Bibelstelle mitgebracht, hier aus dem Lukas Kapitel 15. Da wird gesagt, sagt Jesus hier in der Situation, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die Bußen nicht nötig haben. Und drei Verse später sagt er, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Da ist Party im Himmel, da ist Jubilieren im Himmel, da ist Freude im Himmel über das Gebet, was du zu Jesus gesprochen hast. indem du ihn um Vergebung von deinen Übertretungen, Sünden, wie man das auch immer nennen will, gebetet hast. Und ihn gefragt hast, wie soll es jetzt weitergehen. Da ist Freude im Himmel. Davon hörst du zwar wenig. Nimmst das gar nicht richtig wahr. Klar, logisch, wie auch. Aber die Bibel sagt uns, da ist Freude im Himmel. Da ist Jubilieren. Millionen von Engeln, die jubilieren dort. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist echt krass. Das muss also eine Big Party sein. Das ist nicht nur hier, was weiß ich, in dem Raum, wenn wir schöne Lieder singen und das ist alles von dem ganzen Schall, Jubelschall dann auch hier erfüllt ist in dem Moment. In dem Raum. Nein, der Himmel, der ist erfüllt von diesem Jubelschall. Krass. Gott nimmt dich als sein Kind an. Du bist ab dem Moment ein Kind Gottes. Mit allen Rechten. Du bist adoptiert worden von Gott in dem Moment. Du bist rechtmäßig ein Kind Gottes. Das ist der große Unterschied. Und du sollst tatsächlich mit ihm die Ewigkeit ererben. Gott sehnt sich plötzlich danach, dass du und ich, wir als einfache Menschen, tatsächlich die Ewigkeit mit ihm verbringen sollen. Er sehnt sich danach. Er möchte gerne, dass wir mit ihm die ewige Herrlichkeit verbringen. Gott macht da auch einen Unterschied. Da gibt es also auf der einen Seite, nach der Bibel, auf der einen Seite die ewige Herrlichkeit, die ewige Freude dort bei Gott, in Gottes Nähe, dort mit den großen Milliarden von Engeln, die da jubiliert haben, als du das Gebet gesprochen hast, mit denen allen zusammen und vielen anderen Gläubigen. Hey, cool, da wird ein Lobgesang sein. Viel, viel schöner und viel, viel besser, als was wir uns hier vorstellen können. Und auf der anderen Seite wird davon gesprochen, da ist das Zähneknirschen. Da ist tatsächlich ein Bereich, wo diese Leute hinkommen, die nicht Jesus angenommen haben, die nicht dieses Gebet gesprochen haben, und da wird Zähneknirschen sein. Das berichtet uns die Bibel. So hart ist es, das ist der große Unterschied. Jesus macht den Unterschied, Gott macht auch selbst den Unterschied. Da gibt es die ewige Herrlichkeit und die ewige Verdammnis. Das haben wir uns nicht überlegt. Du bist plötzlich ein Kind Gottes geworden. Und in dem Moment bist du wertvoll. Wertvoll für Gott. Spürst du das? Merkst du das? Ist egal. Ist egal. Brauchst du nicht zu spüren, brauchst du nicht zu merken. Es ist trotzdem so. Weil Gott das sagt. Versteht ihr, das ist genau so, was weiß ich, als Edith unsere drei Kinder gekriegt haben, als sie auf die Welt gekommen sind. Gut, okay, da war da so Bobbelsche gewesen. Ne? Die haben auch nicht gewusst, in was für eine Familie sie reingeboren wurden. Die haben auch das Ganze noch gar nicht überblicken können. Aber trotzdem waren das unsere Kinder. Und die waren so wertvoll für uns. Sind sie immer noch. Hey, das ist cool. Also, ne? Mein Sohn ist mein Sohn und meine Töchter sind meine Töchter. Klar, so ist es ja auch okay. Und so ist es aber bei Gott auch. Für Gott bist du plötzlich ganz wertvoll. Ganz wertvoll, egal ob du es merkst, ja oder nein. Das ist der große Unterschied. Also von unwichtig, sage ich ganz einfach mal, hin zu wichtig, bist du durch diesen Schritt gekommen. Und da können wir auch noch ein paar Verse aus 2. Korinther 5 mal ansehen. Da wird nämlich von Paulus gesagt, wenn einer für alle gestorben ist, also hier ist die Rede von Jesus Christus, ne, er ist gestorben, dann sind alle gestorben. Gerade auch die an ihn glauben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, ja, du bist zum Leben übergegangen durch dieses Gebet. Nicht länger für sich selbst leben. Halt mal, ne? Das wird jetzt interessant. Ne? Wir sollen also nicht mehr für uns selbst leben. Wir sollen uns nicht mehr im Teufelskreis um uns selbst drehen. Ich. Nein. Sondern wir dürfen für den, der für uns, für sie gestorben ist, also für uns gestorben ist, für die Gläubigen, ne? Das ist hier der Ausdruck, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist, für ihn sollen wir leben. Nicht mehr für uns, für ihn. Verse, die da dran kommen, auch noch mit dazu nehmen. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Auch cool, der Ausdruck. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Klar, wir haben menschlich gedacht früher und haben auch alles menschlich eingestuft und eingruppiert. Das ist logisch. Wir konnten ja auch nicht anders. Deshalb haben wir auch Jesus Christus menschlich beurteilt. Und haben uns vielleicht gesagt, wieso ist der da gestorben am Kreuz? Also, ne, der hätte doch mit Chlorion gemacht, hätte doch da das Römische Reich da platt machen können. Ne, warum ist der gestorben? Ne? Das ging uns doch gar nicht richtig in den Kopf rein. Wir haben es menschlich beurteilt, so steht es auch hier. Ne? Früher haben wir sogar Christus beurteilt. Ne? Wir haben nach menschlichen Maßstäben gelebt, nach dem, was uns die Werbung vorgaukelt und die Politik sagt. Wir brauchen es aber nicht. Vielmehr wissen wir, wird jetzt im 17. Vers gesagt, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Da ist der große Unterschied. Vorher, nachher. Und die Bibel redet tatsächlich davon, dass da eine Neugeburt stattgefunden hat. Durch dieses Gebet dort bei Jesus am Kreuz. Eine neue Geburt. Wir sind in einen ganz anderen Stand reingekommen. Wir sind zu einem Kind Gottes rübergegangen. Das ist Wahnsinn, ne? Also, da ist eine neue Schöpfung. Klar, logisch, unser Outfit, das ist noch alt geblieben, klar. Aber wir sind eine neue Schöpfung in den Augen Gottes. Großer Unterschied. Großer Unterschied. Etwas ganz Neues hat begonnen. Weißt du, wenn du ein Kind Gottes bist und dann dir mal Gedanken über die Ewigkeit machst, dort bei Gott, die ist krass, die muss klasse sein. In den goldenen Straßen und so weiter und mit den ganzen Edelsteinen und so weiter, was wir als Bild hier zumindest rübergereicht kriegen, es muss klasse sein, es muss ganz toll sein. Wenn du das so dir mal überlegst und vor Augen hast, da hast du einen ganz anderen Blick, als wenn du einfach die Sinnfrage dir stellst, warum bin ich eigentlich hier auf der Erde und ich drehe und drehe mich um mich selbst und sehe nur meinen kleinen Kreis und nur das, was mich beschäftigt und das, was mich umgibt. Das ist eine ganz andere Perspektive. Plötzlich hast du tatsächlich einen Sinn im Leben. Du darfst ein Kind Gottes sein. Mit allen Rechten, mit allen Vorteilen. Du bist plötzlich wertvoll. In Sacharja 2, da wird geschrieben, dass wenn jemand uns antastet, dann tastet er den Augapfel Gottes an. So wichtig, so wertvoll sind wir für Gott. Und an anderen Stellen sagt er, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Alle Tage deines Lebens. Egal, ob du durch Wasser, tiefe Wasser gehst oder ob du durchs Feuer gehst oder wie auch immer. Also durch viele Tiefen, menschliche Tiefen hindurchgehen musst. Egal, trotzdem bin ich bei dir. So wertvoll bist du für den Schöpfer. Für den Schöpfer der Erde, der Menschen, aber auch des ganzen Weltalls. Er steht da drüber. Verstehst du? Das ist der Herr der Herren, der das sagt. Es ist der dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erde. Der das hier sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind, ist der König der Könige. Du darfst ein Kind sein. Weißt du, was du jetzt bist? Hier sitzen vor mir eine ganze Menge Prinzen und Prinzessinnen. Adliches Geschlecht, würde man hier auf der Erde sagen. Ist das nicht cool? Du darfst ein Prinz sein. Du darfst eine Prinzessin sein. Da brauchst du dir nicht mehr darüber Gedanken zu machen. Ja, ich muss jetzt unbedingt Markenklamotten anziehen. Oder ich muss unbedingt, was weiß ich, diese Hierarchiestufe erreicht haben. Oder. Vollkommen nötig sein. Du bist eine Prinzessin oder ein Prinz. In den Augen Gottes. Und das darf dich erfüllen. Das ist hier das Neue, was da begonnen hat. Hey, das ist eine ganz neue Schöpfung. Das ist eine ganz neue Angelegenheit. Das ist ein absoluter Unterschied zu vorher. Etwas ganz, ganz anderes. Ja, und das Resultat? Was ist das Resultat, was da rauskommt? Die Bibel sagt so lapidar, mal mit meinen Worten ausgedrückt, jetzt leb aber auch deinem Stand entsprechend. Klar, leb so wie ein Königskind. Leb so wie eine Prinzessin. Wenn dir das noch nicht reicht, dann leb so wie ein Heiliger. Vorhin hatten wir das im Lied auch gesungen. Heilig, heilig, heilig. Leb so wie ein Heiliger. Hohe Anforderungen. Ne? Oder an einer anderen Stelle wird davon gesprochen in der Bibel, dass wir ein Tempel Gottes sind. Ein Heiligtum Gottes. Hey, da schrickt man erst immer. Verstehst du auch, wenn du so lange schon im Glauben bist wie ich, 40 Jahre wären das fast. Krass, ne? Muss man sich auch erstmal an die Zahl gewöhnen. Aber trotzdem, ich gebe dir die Garantie, auch selbst dann hast du diese ganzen Tiefen noch lange noch nicht ausgelotet, die solche Begriffe beinhalten. Da bist du jeden Tag wieder neu am Staunen, wenn du dir darüber Gedanken machst. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Dadurch wirst du unabhängig auch von den anderen, von deiner Umwelt. Da ist es vollkommen egal, was dein Arbeitskollege über dich denkt oder dein Chef über dich denkt oder dein Mitschüler über dich denkt. Das ist vollkommen egal. Das verblasst dann. Sondern du streckst dich aus nach dem, was eigentlich Gott will. Du drehst dich nicht mehr um dich selbst, sondern du hast eine ganz, ganz andere Perspektive. Du fragst ganz einfach, Herr Jesus Christus, was willst du jetzt von mir? Was soll ich tun? Soll ich auf der anderen Straßenseite weitergehen? Soll ich sie wechseln? Oder soll ich da doch die Streetworker kaufen? Es können aber ganz andere Fragen, die das ganz alltägliche Leben auch betreffen, auf dich zukommen und die musst du ja auch klären, die musst Stellung dazu nehmen. Und da möchte gerne Gott dich auch führen, auch in diesen alltäglichen Fragen. Wir dürfen den Mut haben. Wir dürfen im Aufblick zu Gott dann Sachen tun, Sachen machen. Versteht ihr? Und dann sind wir ganz nah an dem Vers, der auch hier in Matthäus von Jesus gesagt wird, ne? Dass Jesus hier sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Merkt ihr, das ist zwar ein Gebot, aber das Gebot, das verliert an Schrecken, das ist nicht so ein knechtisches Gesetz, du musst, sondern hey, du darfst nach Gott fragen. Du darfst ihn immer wieder jeden Tag anschauen und staunend davor stehen, boah, wie groß, wie mächtig, wie klasse. Und das zweite, sagt hier Jesus, das zweite Gebot, was ihm gleich ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du darfst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du darfst es. Ist das nicht krass? Ihr Ehemänner, ihr dürft eure Ehenfrauen lieben wie euch selbst. Ihr Ehefrauen, ihr dürft eure Ehemänner so lieben wie euch selbst. Und das alles vom Angesicht Gottes. Nicht aus euch heraus. Nein, verlasst euch nicht auf eure Kraft, die ist viel zu schwach, die ist viel zu klein. Sondern helft, sondern bittet Jesus darum, dass er euch helft. Wie soll ich eigentlich den anderen lieben in der gerade vor mir liegenden, stehenden Situation? Wie soll ich ihn lieben? Was ist gut für den anderen? Wenn wir uns auf unsere eigene Logik verlassen, sind wir auf dem Holzweg, sage ich mal ganz einfach. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das nur so einfach sagen, so ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich die Situation Jesus anbefehle und er dann das Gespräch führt, oder ob ich das von mir aus selbst gestalte. Deshalb in die Ehe Jesus mit reinkommen lassen. Ja, Jesus möchte in dieser kleinen Keimzelle, das ist die kleinste Keimzelle, will er sich groß gestalten vor deinen Augen. Du sollst eine fantastische Ehe führen. Das ist sein Herzensanliegen. Wenn du dich darauf einlässt, würde man sagen, es funktioniert.
Also bei mir funktioniert es ja, oder bei uns funktioniert es jetzt schon 33 Jahre. Ne? Cool. Warte. Und ich freue mich auf den nächsten. Ich hoffe, dass es jetzt zu Ende ist. Ne? Aber wie schnell ist es zu Ende? Wie schnell können ganz andere Strömungen dich erfassen und du drehst wieder dich in deinem Ego um dich selbst? Und dann wird es schwierig. Und daran kranken viele Ehen. Und daran gehen viele Ehen kaputt. Ne, wenn man da so die Statistik liest, so jede zweite, dritte Ehe wird geschieden. Naja, gut, okay. Ne? Also es funktioniert nicht bei jedem. Aber mit Jesus Christus im Boot, da hast du die absolute Chance, dass es funktioniert. Nämlich Gott ist daran interessiert, dass deine Ehe oder dass das alles funktioniert, auch in deinem ganzen anderen Leben. Also du hast plötzlich eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Blickrichtung, du hast einen riesengroßen Unterschied. Und deshalb bauen auch die ganzen vier Schritte aufeinander auf. Ne? Gott kennen, das ist die Grundlage, dann Freiheit erleben, ja, die Freiheit im Glauben. Ne? Das muss nicht irgendwie alles gesetzt sein, was wir hier haben, sondern du darfst in dem Glauben frei leben, Maximum an Freiheit darfst du haben. Ja, du darfst auch deine Berufung entdecken und darfst die einbringen. Und du darfst natürlich, klar, dadurch auch einen riesengroßen Unterschied machen. Und du dienst dir jemand ganz anderem, das kommt ja hier aus den Bibelstellen auch schon draus hervor, die ich mitgebracht hatte, aber Kolosser 3, da steht im 23. und 24. Vers, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das, was wir besprochen haben. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe erfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Nicht dem Nächsten in erster Linie. Nein, sondern Christus dem Herrn. Dem anderen kommt das vielleicht zugute, freut sich drüber, klar, logisch, aber wir dienen Christus dem Herrn. Und das ist klar. Ich habe das nochmal ein bisschen versucht, bildlich so zusammenzufassen. Wir haben also da links einen Mensch, wir haben rechts einen Mensch, ne? Und die kommunizieren natürlich auf der menschlichen Ebene miteinander. Ne? Also sprich, links haben wir ein Ego, rechts haben wir auch einen Egoist. Ne? Klar, logisch, ich. Ja, das, was wir gesagt haben, jeder dreht sich in seinem Hamsterrad mit sich selbst. Na klar, die haben natürlich etwas miteinander zu tun und kommunizieren und auf der Arbeitsstelle, ne? Klar, logisch, ne? Da arbeiten wir natürlich mit denen zusammen. In der Schule sitzen wir halt nebeneinander. Gut. Der eine Mensch kriegt aber plötzlich diese Perspektive und schaut mal zu Gott auf und fragt mal nach ihm. Und dadurch, durch diese Kommunikation mit Gott, wird irgendwas anderes draus. Wenn er da dieses erste Gebet gemacht hat, dann ist er nämlich ein Kind Gottes. Hat einen ganz anderen Stand, das ist der Unterschied. Zwar noch äußerlich alt geblieben, aber innerlich eine neue Schöpfung, das was wir angesprochen haben. So, und jetzt hat er die Chance, mit dieser Linke, diese linke Person mit der rechten ganz anders zu kommunizieren. Er muss nämlich nicht diesen Weg gehen, den wir hier haben. Ich habe deshalb einfach mal durchgekreuzt, sondern er kann tatsächlich die Situation, die vor ihm steht, das Gespräch, die Sitzung oder irgendwie eine andere Aufgabe, die er zu erledigen hat, das kann über Gott gemacht werden. Er kann Gott, Jesus Christus und dem Vater selbst sagen, hey, hilf du mir, gib du mir Weisheit für das Gespräch und so weiter. Und dann läuft diese ganze Strecke über Gott. Er bereitet dann Wege, Menschen, Situationen, Herzen vor. Für den Menschen hier rechts komplett außer Sichtweite. Aber er bereitet das vor. Und wir dürfen über Gott dann die Werke auch ausführen, die er uns vorbereitet hat. Das, was vorhin die Edith auch vorgelesen hat. Und das ist spannend, das ist super. Und das wünsche ich jedem von euch. Ich habe hier auch noch mal so ein Buch mitgebracht von der Marie-Louise Brehan. Manche kennt sie von Hörensagen oder halt von Bad Gandersheim, da war sie auch schon mal gewesen. Die hat hier auf der Rückseite von dem Buch was Interessantes geschrieben. Ich lese es euch einfach mal vor. Da schreibt sie, lebe wie ein Königskind, weil du es bist. Gott hat jeden von uns einzigartig erschaffen und ein großes Potenzial in uns hineingelegt. Doch bringen wir es auch zur Entfaltung? Maria Brehan weiß aus eigener Erfahrung, dass wir manchmal in Unfreiheiten gefangen sind, die uns daran hindern, die Menschen zu werden, von denen Gott träumt. Wir dürfen frei werden von Begrenzungen, einem schlechten Gewissen, Sorgen, Angst und so weiter und mutig in Gottes weises Land eintreten. Das ist manchmal nicht leicht und fordert uns unser ganzes Vertrauen. Doch es lohnt sich. Stehen wir noch auf zum Gebet. Vater, hab du vielen Dank, dass wir so zu dir kommen dürfen, dass du uns die Möglichkeit des Gebets geschenkt hast. Wir dürfen ganz persönlich, individuell mit dir doch kommunizieren, wir dürfen mit dir reden. Hab du vielen Dank dafür. Hab du vielen Dank, dass wir jetzt hier so zusammen sind und dass du uns siehst, dass du in unserer Mitte bist. Hab du vielen Dank, dass du jeden Einzelnen von uns besser kennst als jeder Einzelne sich selbst. Und so berühr du jeden Einzelnen. Schenke, dass das Gehörte, das, was wir doch auch in deinem Wort wieder sehen durften, dass du das bei jedem Einzelnen doch weiter wirken lässt. Schenke, dass er ergriffen ist von dir und deiner Größe. Hab du vielen Dank, dass wir vor dir immer wieder stehen dürfen und dürfen staunen und sagen, wow, krass, super, fantastisch. Hab du vielen Dank, dass du uns anrührst, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du durch Jesus Christus, deinen Sohn und durch den Heiligen Geist uns in deine Hände nehmen willst, dass wir ein gotterfülltes Leben führen dürfen. Ein Leben zu dir, zu deiner Ehre. Ein Leben zur Ehre von Jesus Christus, deinem Sohn. Hab du vielen Dank dafür. Herr, so schenke, dass wir doch mehr und mehr immer wieder dich auch in unseren Alltag hineinnehmen und immer wieder das Gebet auch für jede einzelne Situation, die vor uns steht, doch in Anspruch nehmen. Schenk, dass du uns dazu motivierst, dass du uns dazu Mut gibst, dass du uns dazu Freiraum gibst. Herr, schenke, dass wir da Wunder auf unserem Weg erkennen dürfen und sehen dürfen. Hab du vielen Dank dafür. Amen.